Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums.
Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
Herzlich willkommen bei den Trek Nerds, eurem Star Trek Livestream Podcast hier bei nerdizismus.de. Ja, schönen guten Abend da draußen. Sorry für die etwas verspätetere Showstart, Streamstart. Ich musste den Router nochmal neu starten. Das hat irgendwie, keine Ahnung, Vodafone. Ja, man kann sich ja heutzutage über wunder viele Dinge aufregen. Man kann sich über Sky aufregen, ja, und die Bildrate da. Man kann sich über Vodafone aufregen. Wo man sich aber nicht aufregen kann, war unsere Show am Samstag. Wie fandst du sie denn? Du saßt hier im Publikum. Ich habe dich zwar auch zwei, dreimal mit eingebunden. Wie fandst du es denn?
Ja, ich habe mich fast schon wie so ein Elton gefühlt, da so in der Show-Ecke so ungefähr. Nee, war super, also hat mir sehr gut gefallen. Ich kann diese Live-Show höchstens und wärmstens empfehlen, allen, die da mal dahin gehen wollen, die nicht wissen, ob ihnen das Geld wert ist. Es ist sehr, sehr, sehr viel wert. Wir haben sehr viel gelacht. Wir haben wirklich richtig viel gelacht. Kommt natürlich auch immer auf den Gast an, aber Papa Basti hat ja auch wunderbar mitgemacht.
Herr Basti hat richtig abgeliefert. Also da war ich auch sehr, sehr, sehr freudig. Ich will nicht sagen überrascht, aber dann doch am Ende sehr, sehr angetan. Ich find's ja immer gut, wenn der Gast die besten Pointen hat und der hat einige rausgehauen. Ah, da war schon also der Knaller. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, am 18.05. ist die nächste Show wieder im Rabbit Hole Theater in Essen. Ich stelle euch das mal in den Chat. Dann kommt nämlich Douglas Stahl. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Douglas sage. Da hat mich die Werbung versaut. Dann habe ich ihn sogar letztens mal angefragt. Sag mal, ist das eigentlich Douglas oder Douglas Stahl? Ist natürlich Douglas Stahl.
Und wird denn irgendwer Douglas ausgesprochen, außer diese blöde Marke?
Ich glaube es halt eben nicht, aber diese Marke hat es geschafft, wahrscheinlich Generationen von Menschen, die Douglas heißen, ja, völlig in Misskredit zu bringen und die jetzt alle irgendwie Douglas ausgesprochen wurden.
Denk immer, Douglas Adams 42 passt.
So sieht's aus. Ja, man kann sich also aufregen, haben wir schon gesagt, über Sky, man kann sich über Vodafone aufregen und man kann sich natürlich auch herrlich über Discovery aufregen. Deswegen wieder herzlich willkommen hier zum Gruppentherapie-Gesprächssitzung bei den anonymen Star Trek-Alkoholiker-Fans. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Hallo.
Hallihallo. Passend zum Podcast, auch wenn es nicht vielleicht alle sehen, die jetzt nur hören, habe ich ein Aufregerhemd, ein Aufreger-T-Shirt direkt mit einem Aufreger-Symbol angezogen. Ich habe nämlich quasi heute Star Trek Discovery mit Harry Potter gemischt, also gleich zwei sehr kontroverse Themen.
Ich habe jetzt heute mal was nicht Star Trek related an. Ich hatte mir einen schönen Hoodie bestellt, so bei Amazon, und der sah, ehrlich gesagt, ich halte den mal hier so in die Kamera, so hätte er aussehen sollen. Ja, also, ja. Und so sieht er dann aus. Ja.
Ich würde sagen, hast du den schon 20 Mal gewaschen?
Nee, eben nicht. Also Vintage ist ja schön und gut, aber das ist ein bisschen sehr, sehr, sehr subtil, das Batman-Zeichen.
Ich habe mir irgendwann mal bei einem großen C und A so ein Back to the Future Shirt geholt, das war ähnlich ausgeblichen. Mittlerweile sieht man das nur noch im ganz hellen. Ansonsten ist es nur noch ein schwarzes T-Shirt mit Fusseln drauf.
Wo ich mir ein richtig geiles Star Wars Shirt gekauft habe, war mal in den USA, und das weiß ich, dann war es nämlich in New York beim, keine Ahnung, Hallmark oder irgendwie so ein Kram. Also war nicht teuer, war echt $10 oder so. Und das habe ich mir gekauft, weil da so ein Vader-Motiv drauf war, was ich als Kind schon hatte. Und ey, das ist ein super T-Shirt. Das ist jetzt, wenn ich es 2018 geholt habe, dann ist es jetzt 6 Jahre alt. Das ist top. Das ist immer noch top. Also Ja, kein Vergleich zu dem Quatsch hier. Egal.
Problem dabei, du weißt es ja heute nicht mehr. Egal, wo du bestellst, kommt am Ende vielleicht doch eine miese Qualität an. Ich meine, ich dachte, ich hätte mir letztens gute Unterhosen geholt. Die auch schon alle wieder durch.
Jetzt sind wir schon bei Unterhosen. Ja, so ziehen wir das Niveau wundervoll nach
unten. Ja, ich wollte doch nochmal auf eure Show zurückkommen.
Ja.
Auf eure Frage, ne? Nee, also das nur ein kleiner Callback. Insider.
Ja, ja, alles gut, alles gut. Ja, herzlich willkommen auch an den Chat. Ihr seid ja wieder reichlich da. Ich weiß, nebendran läuft noch die Konkurrenzveranstaltung von Last Geek Tonight. Die haben 4-jährigen Geburtstag, ist bestimmt auch schön. Aber falls man natürlich etwas hat, das einem auf der Seele brennt mit Star Trek, da reden wir heute dann auf jeden Fall drüber. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Durch diese ganze Routerei bin ich so ein bisschen, was das Feedback angeht, durcheinander gekommen. Ich muss doch gerade eben noch mal sozusagen live noch mal in mein Postfach schauen.
Haben wir denn Feedback bekommen?
Ja, es gab einen kleinen Hinweis, den ich schon völlig vergessen hatte. Und zwar hat uns nämlich der Oliver darauf hingewiesen, dass wir das ja in der zweiten Staffel, Episode 5 bis 6, der hört nämlich gerade unsere ganzen Star Trek Picard-Folgen noch mal nach. Ja, und das Ganze mit einem geistigen Getränk in Reichweite. Und da war es doch tatsächlich so, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber anscheinend geht am 15. April, nämlich meinem Geburtstag, bei Picard ja die Welt unter.
Ja. Kann gut sein, ja. Die zweite Staffel haben wir, glaube ich, geistig komplett seelisch verdrängt.
War das TNLA?
Ja, oh, ja.
Ja, ja, okay. Ja,
das ist mit dem, da war Q am Anfang und am Ende dabei.
Mhm. Richtig, ganz genau, ja. Und von daher hat er mir noch nachträglich dazu gratuliert. Zufälle gibt's ja. Danke, Olli, für den Hinweis. Das hatte ich wirklich völlig verdrängt. Jetzt werde ich es natürlich nicht mehr vergessen. Gut, ich würde sagen, wenn der Chat soweit ist, steigen wir doch einfach mal direkt in die Folgen ein. Wir haben ja zwei durchaus unterschiedliche Folgen gesehen, wie ich finde. Eine Folge, die, ich sag mal so, beide Folgen hatten so ein, es war jetzt nicht das komplette Chaos, ja. Es war nicht ganz so schlimm.
Haben sich ein bisschen eingegroovt in dieser Staffel, schneller als sonst.
Ja, richtig, schneller als sonst. Aber, und das hatte ich dir ja auch geschrieben, dafür, dass wir jetzt schon wieder 4 Folgen haben, ich weiß immer noch nicht so wirklich genau, also es kommt einfach immer noch nicht so wirklich in Fahrt. Und wenn ich das vergleiche, und da kann ich ja dann auch nochmal ganz kurz drauf hinweisen, auf deine Folge, die du mit dem Reinhard aufgenommen hast, nämlich zum Free Body Problem. Da muss ich doch ganz ehrlich sagen, nicht, dass es mich jetzt bei Discovery überrascht, ne? Aber da habe ich halt nach 5 Folgen, als ich dann da mit Free Body Problem, waren 8 Folgen insgesamt, glaube ich, ne? Genau. Ja. Und nach der 5. Folge war ich halt schon deutlich mehr, also ich wusste, worum es geht, es war alles eingeführt, die Stakes waren klar, die Story ist vorangeführt, jede Folge hat die Story vorangebracht, ich habe immer in jeder Folge was Neues erfahren und eine Frage wurde geklärt, dann wurde ein bisschen eine andere aufgemacht und so weiter und so weiter und so weiter. Und da habe ich mir noch so gedacht, so ja, guck mal, ich bin jetzt hier bei Ende Folge 4, Mitte Folge 5 und die gleiche Zeitraum jetzt bei Discovery und ich weiß halt immer noch nicht genau, worum es geht, außer dass es irgendein ominöses Doomsday-Device ist und wer, warum, wieso, weshalb, außer es ist schlimm, schlimm, schlimm. Ja.
Man kann es so machen. Ich meine, was hat uns jetzt gerade eine Serie gezeigt, wie man es richtig macht? Fallout hat es uns gezeigt. Mhm. Die sind ja auch nicht besser dran gegangen. Sie haben dieses mysteriöse Device gehabt, was in dem Kopf von einem Wissenschaftler drin war. Haben sie ja bis zum Ende, ich bin jetzt in einer neuen 8. Folge, ich habe noch nicht zu Ende gesehen,
ja.
Haben sie ja auch noch nicht verraten, um was es sich da am Ende handelt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht spoilern.
Ich sag nicht.
Ich vermute es. Aber sie haben es auch die ganze Zeit als Mystery Box gelassen. Trotzdem sind sie voll auf die Beziehungen zwischen den Charakteren gegangen, haben immer mal wieder Leute zwischengemixt, da wie sie in verschiedenen Dynamiken miteinander rumgereist sind und haben Dinge aus dem Wasteland gezeigt. Und das auch schon in, keine Ahnung, 4 Folgen, so dass man ein Gefühl von dieser Welt hatte und trotz Exposition und in einer Stunde Folge so viel mehr weiß über die Welt von Fallout, als man als Zuschauer über die Welt von Discovery wissen würde.
Ich muss mal eben schauen. Exemplarisch habe ich hier mal so ein Bild, ich muss mal gucken, wie ich das jetzt eben mal schnell hinkriege. Wartet mal eben, lieber Chat. Ich muss mal eben schauen, dass ich vielleicht hier, und zwar möchte ich euch was zeigen. Das finde ich gerade so bezeichnend. Und zwar muss ich mal gucken, wie ich das hier einblenden kann.
Sonst kannst du mir per WhatsApp schicken und ich halte mein Handy in die Kamera.
Ja, nee, ansonsten, und zwar geht es mir um die Eröffnungsszene der dritten Folge, wo man mal wieder den Turm der kindlichen Föderationskaiserin sieht. Und du hast recht, ich fotografiere das mal eben ab, beziehungsweise ich weiß, man kann das natürlich jetzt hier irgendwie einblenden, ich bin jetzt gerade zu blöd dafür, ja. Deswegen machen wir jetzt mal so ein analoges Ding, ja. So ganz analog, ja. Ich fotografiere das jetzt mal eben ganz blöde hier ab und dann halte ich es euch mal in die Kamera, damit ihr wisst, was ich meine, wovon wir reden.
Ihr druckst doch nochmal aus.
Ich druck's doch nochmal, nachdem ich das Internet ausgedruckt habe. So, ja, hier, so. Und zwar geht's mir um diesen ganzen Quatsch, den ihr hier seht, ja. Also es ist ein bisschen schwierig so.
Yeah. Ja. Der Elfenbeinturm, der aussieht wie Gandalfs Stab von Gandalf dem Weißen.
Und auch diesen ganzen anderen Schiffe. Mhm. Ich kann dir jetzt sind wir in der dritten Staffel in der Zukunft. Ich kann dir noch immer nicht ein einziges Föderationsschiff auch nur ansatzweise mal skizzieren, aufzeichnen oder sonst irgendwas. Das ist auch alles immer so super schnell im Bild und auch immer nur so ganz klein im Hintergrund. Außer der Discovery siehst du wirklich kein Schiff mal in Ruhe. Da gibt's kein Enterprise-Porn. Und ich stehe ja auf Enterprise-Porn. Ja?
Du, es ist ja weiterhin eine One-Woman-Show und eine One-Ship-Show. Also muss man ja sagen, wenn man vor allen Dingen die zweite Folge vergleicht mit All Good Things. In TNG und anderen Shows geht's um das Team und da geht's um die Föderation, alles Mögliche, da kriegt man die Welt gezeigt. Hier sind wir auf der Discovery und nochmal auf der Discovery und nochmal auf der Discovery mit Michael und nochmal Michael und zum dritten Mal Michael.
Das heißt also, da würde ein Schiff nur eine unnötige Hauptrolle einnehmen, die man ihr nicht die man dem Schiff nicht zugestehen würde.
Wahrscheinlich.
Okay. Ja, ich meine, es muss so sein. Ich meine, Chat, wie geht's euch denn da draußen? Könnt ihr irgendwie so ein neues Föderationsschiff aus dem 32. Jahrhundert, könnt ihr das aufzeichnen? Könnt ihr da mal eins beschreiben? Also ich kann das nicht. Ja, das geht alles. Das sind bestimmt schöne Designs, aber die sind einfach so schnell an der Kamera vorbeigeflogen und so kurz im Bild, dass du also wirklich da überhaupt kein Gefühl für Dimensionen und so weiter kriegst. Also keine Ahnung.
Vor allem jedes Schiff sieht halt auch anders aus.
Also es gibt halt auch keine Stringenz da drin. Wo sie bei Picard noch die Copy-Paste-Flotte hatten, haben sie hier jetzt so viel unterschiedliche Designs, dass du gar keine Gefühl mehr für irgendwas hast.
Und ich meine, ein großer Plotpoint hier ist ja einfach, dass wir Rayner dabei haben, der ja sein eigenes Schiff hatte, wo du mir bei Liebe nicht sagen kannst, keine Ahnung, wie sah das Schiff von dem aus?
Ja, er hat es ja auch in den Sand gesetzt.
Ja.
Sein Schiff und seine Karriere in den Sand gesetzt, ja. So. Selten war der Spruch. Warum ist mir der eigentlich beim letzten Mal noch nicht eingefallen? Na gut. Also.
Dafür lernt er ja alle anderen innerhalb von 30 Sekunden kennen.
So. Also, Folge 3, Ginal. Machen wir mal kurz die Synopsis auf Trill. Müssen Captain Burnham, Book und Calber eine gefährliche Prüfung bestehen, um sich des nächsten Hinweises würdig zu erweisen. Adira freundet sich wieder mit Grey an, Sarus Verlobung mit Trina erschwert seinen ersten Tag als Botschafter. Ja, das waren so diese drei Major Plot Points, die so in dieser Folge waren. Und ich fange mal mit dem Enttäuschendsten an in dieser fantastischen Show. Ich habe immer Grey und Adira geschippt und fand die immer toll. Und jetzt, for absolutely no fucking reason, machen die Schluss.
Ja, und sind noch nicht mal traurig drüber.
Und ich habe mir nur so gedacht, was für ein undankbarer Kotzbrocken dieser Grey ist. Ja, also nur wegen Adira ist er überhaupt noch am Leben. Ja, in seinem künstlichen, hat der ich auch einen Androidenkörper?
Irgendwie sowas. Müsste sein, ist ein künstlicher Körper, ne?
Irgendwie so ein Ding. Und dann macht sie das alles und dann, ja, mein Gott, ganz ehrlich, also erzähl mal jedem, der heutzutage eine Fernbeziehung hat, der würde sich, die würden doch töten für ein Hologramm.
Ja, das ist ja ein Standard, an dem man sich gewöhnt. Ne? Das ist dann auch nichts mehr anderes, als sich heute über WhatsApp zu unterhalten oder Zoom oder so ein Scheiß. Ja, bin ich aber völlig bei dir. Ich meine, what's the point bei der ganzen Sache? Erstmal schreiben sie Gray raus und dann müssen sie ihn nochmal endgültig, ihn oder Zay nochmal endgültig rausschreiben. Was ich überhaupt nicht verstehe. Und da bauen sie es in dieser Folge so auf, als ob wir ein gewisses Drama erwarten können, irgendeine Selbstoffenbarung, irgendeine Selbsterkenntnis. Und dann war es, ja, ich glaube, we break up now.
Ja, ist dann so.
Ja,
bis demnächst.
Und das war auch genauso bis demnächst, exakt. Genau, das hatte auch so gar nichts. Also ich war da halt auch leider so gar nicht. Ich stand so da so, echt jetzt? Wieso denn? Weil ihr euch mal ein halbes Jahr lang nur über Hologramm unterhalten konntet? Mein Gott, mach ein Holoprogramm auf. Fast das Gleiche.
Ich meine, vielleicht bringen sie die Story ja noch mit rein, aber selbst die Zieheltern, Kalber und Samet, die haben ja noch nicht mal irgendein Wort dazu zu sagen, außer ich habe kein gutes Gefühl dabei.
I have a bad feeling about this.
Ja.
Ja, ganz genau. Ja, und damit hat sich's dann schon irgendwie, ich meine, ganz ehrlich, ich hatte so viele Hoffnungen in Edera gesetzt, aber sie wissen auch mit diesem Charakter nichts anzufangen. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann, keine Ahnung, war das dritte oder vierte Staffel, mal gesagt habe, ach, guck mal, mit den queeren Charaktern kann dieser, sagen wir jetzt mal, woke, ja, Schreiber, Writers Room am besten umgehen. Und das waren auch Stamets und Kalber bis zum gewissen Grad. Heute mag ich sie jetzt auch nicht mehr so, weil der Kalber einfach so drüber ist und Stamets, okay. Aber das waren lange Zeit wirklich die sympathischsten Charakter, die man da irgendwie hatte. Und auch Gray und Adira mochte ich wirklich, weil es mal was Neues irgendwie war. Und ja, und dann wird auch dieser Plotpoint wieder in den Orkus gekippt, in den Story-Orkus und halt auch so ohne Grund, ne? Also ja. Im Chat wird gerade geschrieben, Gray, leider gibt das Budget der fünften Staffel unsere Beziehung nicht mehr her. Ja. Okay, das kann natürlich sein, aber andererseits denke ich mir, ich glaube, an dem hat es jetzt nicht gelegen.
Ja, und wenn man für die fünfte Staffel nicht das Budget hat, bringen sie für eine Folge zurück. Lass sie ein bisschen wieder nett zusammen sein und die Erkenntnis haben, dass eine Fernbeziehung in der Zukunft möglich ist. Ich meine, das hätte man ja auch schreiben können. Und jetzt eben, wo du über Kalber geredet hast, ich meine, er tritt ja aktuell auch enorm in den Hintergrund. Und man sieht in dieser Folge, was für ein enormes Potenzial eigentlich auch hinter dem Schauspieler steht. Den Trill, den hat er mit so viel Charme und Charisma gespielt, da dachte ich, da wäre ein komplett anderer Mensch hinter. War es, also sollte es storymäßig ja sein, aber das hat sich auch so angefühlt,
ja. Ja, auf jeden Fall. Ich muss allerdings sagen, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, mit der deutschen Synchro ist ja, glaube ich, der Benjamin Stöbe, dann geht so ein bisschen, ich finde die beim Kalber so, er ist sehr freundlich und überhaupt und hey und bla und ach und hi, tai, tai und ach, wie geht es Ihnen heute und sehr verständnisvoll.
Ist ja im Englischen so. Im Englischen ist ja genauso im Original.
Ist ja wirklich genauso, okay. Ich guck's
ja
auf Deutsch.
Aber als er diesen Genal spielt, ist er komplett umgekehrt. Ist dann komplett jemand anderes. Ich weiß nicht, wie sie es dann mit der deutschen Synchro gemacht haben, aber im Englischen war es so ein anderes Auftreten und da hat man gesehen, was für eine Range bei diesem Schauspieler da sein kann, dass ich völlig begeistert war. Ich hätte ihn fast als Charakter gerne noch da gehabt.
Okay, verstehe. Na gut, also kommen wir mal zum Hauptgrund, zum Hauptplot. Dann machen wir den zweiten kurzen Plotpoint noch ein bisschen nebenher, den ich auch nicht so ganz verstehe. Ich finde ja, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, die Beziehung von Saru und der Magi-Terrine ein bisschen awkward, aber okay. Aber da wird jetzt so ein politisches Ränkespiel angedeutet, was es halt nicht geben wird, weil wir haben noch 4 Folgen. Also was soll da jetzt passieren?
Nein. Ja. Also da ging's in der Story ging's ja um dieses typische, wir sind in einer neuen Beziehung, der eine möchte für den anderen etwas Gutes und übertreibt dabei und fragt ihn, den anderen Charakter, aber nicht, ob er das denn wirklich möchte. Das ist ja ein Plotpoint, den wir vor allen Dingen in Star Trek in solchen Beziehungen schon sehr, sehr oft hatten, bei sehr gegensätzlichen Charakteren. Odo und Kira und alle solche, genau solche Stories gab es bei denen, dass die sich neu in eine Beziehung reingeworfen haben und dann versucht haben, aus dem anderen was zu machen oder reinzudeuten, was er nicht ist, um sich dann wieder zu verbiegen und so. Das war ja der 1:1 Plot davon.
Okay, ja, fairer Punkt, gebe ich dir recht. Fällt mir genau, Odo und Kira war so ein Ding, definitiv. Oder auch, na, hier, wer hat denn auch, war das nicht, Worf und, Ja, Worf und Jatir natürlich auch, klar. Ja, auf jeden Fall, das ist vollkommen recht. Aber wie gesagt, dann gucke ich halt auf die Uhr, sehe noch 4 Folgen und denke mir so, ah, what's the point, ne?
Ja, sie wussten ja am Ende nicht, dass es nur die letzte Staffel ist, ne?
Naja, das ist immer so, also bei dieser Show musste man eigentlich damit rechnen, dass jede Staffel die letzte ist. Sie ziehen das übrigens auch jetzt eiskalt durch, ne? Und zwar das mit den spiegelverkehrten Schriften. Es ist wirklich nur, ich achte ja drauf, ne? Es ist wirklich nur auf der Brücke. Auf der Brücke. Also wie, als wenn die das jetzt nicht mehr ändern könnten. Ja, also auf der ganzen Discovery sind jetzt alle Schriften so, wie sie auch sein müssten. Also wenn die Kamera hinter dem Display ist, dann ist es spiegelverkehrt. Nur auf der Brücke, da nicht. Also nur auf der Brücke, da ist es immer noch nicht. Also,
it's a feature, it's not a bug.
Ich glaube auch.
Damit die anderen Offiziere sich umdrehen können und mitlesen dürfen.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich soll es auf jeden Fall das sein. Ja, die Terina und so, ja, das ist alles ganz nice und ganz nett, aber halt auch mehr nicht, ne? Und nett ist ja dann manchmal auch gern die kleine Schwester von Scheiße. Und da habe ich halt überhaupt keine Gefühle in dem ganzen Ding da drin. Das ist mir echt ziemlich wurscht, was aus denen wird. Hoffen wir mal, dass der Saru jetzt nicht sterben muss, aber ansonsten, ja.
Die Frage ist hier eher, worauf soll das hinauslaufen? Das weiß man ja noch nicht. Diese Serie hat ja immer so ein Ziel, auf das hinausläuft. Und jetzt bei dieser Saru und der Präsidentin-Geschichte bin ich mir jetzt nicht sicher, worauf das hinaufläuft, außer sie nehmen diese politischen Intrigen mit, wo aber, wie du gerade gesagt hast, nicht mehr genug Platz einfach dafür da ist. Mhm. Wenn sie vor allen Dingen wie in der nächsten Folge dann auch noch Füller-Episoden mit reinbringen.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Also, das waren so die zwei Geschichten und dann gab es natürlich die große Hauptgeschichte, nämlich man kommt nach Trill und muss dann erstmal, das war halt auch so geil, so ein albernes Rätsel lösen.
Die Sphinx stellt die Frage, was ist denn dein Schatten?
So ungefähr. Also ich fand, um ehrlich zu sein, fand ich es noch blöder. Das war eher auf dem Niveau von Ritter der Kokosnuss. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja? Also, hä? Okay, aber ihr wisst doch, wer kommt und warum. Und naja, okay, gut, also okay.
Ich fand's ja nicht schlecht. Ich meine, es passt ja so ein Trill in. Wir haben es ja letztes Mal schon vermutet, dass sie zu den Trill drüber, weil es einen Symbionten gibt, der so lange lebt und so weiter und so fort. Auch hier wieder Ansatz, Idee, wunderbar. Hätte man mit einem besseren Writer's Room mehr rausholen können.
Mhm. Ja. Na gut, und man beamt dann halt eben runter und dann ist man wieder in diesen Höhlen von Janadra oder whatever, ist auch völlig wurscht, vergisst man sowieso wieder. Sieht allerdings ganz nett aus, das Set, das muss man gestehen.
Alles
und
unterirdisch auf Trill.
Richtig, ganz genau, bis man dann halt in irgendeinen random Steinbruch in Südkalifornien fährt, der halt leider, und das ist so ein Ding, ne, Steinbrüche, ganz ehrlich, würde ich eine Serie machen, ich würde niemals in einem Steinbruch filmen. Weil es sieht halt immer aus wie in einem Steinbruch. Weißt du noch, bei Obi-Wan, der Kampf zwischen Vader und Obi-Wan, der halt auch in so einem blöden Steinbruch war und halt so Fanfilm-Vibes hatte? Mhm. Weil halt Fanfilms in Mangel von guten Locations halt immer in den nächsten Steinbruch fahren, weil da kann man dann in Ruhe irgendwas machen.
Ah, nicht nur da. Ich meine, mit Effekten kann man heutzutage spielen.
Oder im Wald.
Ja. Denkt mal zurück an, vor allem, ich muss vor allen Dingen an Stargate denken. Für die Wüste hatten sie immer den einen Wüstenfleck oder den einen Sandfleck in Vancouver. Den einen Waldabschnitt in Vancouver. Und auch immer den einen Steinbruch da.
Ja, genau. Also hier sind wir jetzt im Stein. Ich meine, immerhin. Wir sind kein Trümmerfeld der Woche, also naja, irgendwo schon, aber zumindest kein Asteroidenfeld der Woche. Und es steigt mal niemand in einem Raumanzug und fliegt wieder mal durch die Gegend. Also immerhin in dieser Folge nicht, in der nächsten glaube ich auch. Doch, in der nächsten.
Aber ich hatte so ein klein bisschen Déjà-vu. Mhm. Ich weiß nicht, wir hatten das doch schon mal in der Art oder war es woanders, mit den Viechern, die einen in so einem Steinbruch oder in so einer Ecke angegriffen haben. War es nicht auch in Discovery, dass genau sowas passiert, dass sie sich vor so einem Viech verstecken mussten?
War das nicht in der ersten Folge in der dritten Staffel, als sie den Buck dann trifft? Da war auch so ein komisches Viech.
Irgendwie so. Ich meine, man hat den Plotpoint ja schon von Meilen voraus gesehen, was damit erreicht werden sollte, dass am Ende die nicht dieses Viech bekämpfen sollten, sondern kommunizieren sollten mit dem, dass es wahrscheinlich irgendwelche Jungen oder so beschützt. Da war mir aus der Story heraus besonders klar, aber ich hatte das Gefühl, genau das haben wir in der Form irgendwann schon mal bei Discovery gesehen. Ich wusste es aber nicht mehr wann.
Also ich weiß es jetzt auch nicht mehr wann, vielleicht wisst ihr es ja im Chat, aber ich muss halt schon sagen, ich habe das jetzt nicht so kommen sehen, sage ich dir ehrlich. Und ich habe mir dann aber im Nachhinein gedacht, was ist dieser komische Janal eigentlich für ein Arschloch? Ich meine, er sagt, also die kennen dieses Viech nicht und er impliziert halt, oh, ist gefährlich und frisst dich auf. Ja, also davon jetzt zwingend davon auszugehen, dass sie dann am Ende dann, und vor allem diese Viecher, die können also einen Phaser erkennen, also die wissen, dass wenn Michael Burnham den Phaser, egal.
Clever genug.
Ja, anscheinend. Ja,
also der Plan, den der Janal hatte, Haken dran, habe ich mir schon der Art und Weise gedacht, als sie da hingegangen sind. Weil, wenn es jetzt um diese große Macht geht, die alles Leben geschaffen hat, und da Wissenschaftler sind, denen das Leben ganz, ganz viel wert ist, und die eigentlich nicht auf diese Kriegszustände in der Föderation die ganze Zeit vertrauen möchten. Dann ist es die Prüfung. Könnt ihr Diplomatie oder könnt ihr nicht Diplomatie?
Okay, da hast du natürlich vollkommen recht. Aus der Warte raus stimmt das natürlich. Ja, also man erledigt halt dann eben diese Riesenbugs dann nicht. Wobei ich ja an der Stelle wirklich nochmal nett fand, dass man sich an seine eigenen Storypoints erinnert, nämlich, dass man den Book zumindest mal versuchen lässt, die Macht einzusetzen. Mhm. Gut, sie funktioniert halt dann nicht, weil das Drehbuch es so will, aber immerhin haben sie dran gedacht, weil ich dachte eigentlich die ganze Scheiße so, ja, der kann doch telepathisch mit Tieren kommunizieren, dann mach doch mal. Aber ich hätte es ihnen zugetraut, dass sie es halt vergessen hätten.
Es stimmt, aber es ist, glaube ich, mittlerweile so ein Story-Device wie Steine, die Transporterfähigkeiten behindern, weil irgendeine Strahlung dazwischen funkt.
Ja, gut, klar. Das ist ja klar. Also irgendeine Strahlung ist immer. War das nicht auch in der? Wo war denn das? War das nicht jetzt auch hier in dieser? Ach so, ja, genau. In der nächsten Folge ist das. Da war auch so ein somehow Palpatine returned Moment. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja, also sie sind dann halt eben nett zur Kankra und dann kriegen sie halt ihr Device und auf geht's. So, und dann hat sich das Ganze mehr oder weniger schon. Dann hatten wir noch eine Geschichte, die hat man zumindest in der Folge danach nochmal aufgenommen. Das war dann also unser Captain 007 lernt die Crew kennen. Und da
muss ich ganz ehrlich sagen, das war vielleicht ganz interessant. Einen Punkt möchte ich mal zurück zu den Trill.
Ja. Okay.
Weil ich finde immer noch, diese Serie hat die Trill nicht als Spezies verstanden.
Nö, null.
Weil sonst hätte man ja so ein Jetsier-Ding daraus machen können, dass auch Adira aus dieser Folge ein bisschen lernt. Die haben eine Trill an Bord und dann darf die Trill auf dem Trill-Planeten nichts machen. Die packen einen Trill in einen anderen Menschen rein durch Transformer. Ich meine, das ist ja auch so ein Star Trek-Ding.
Ja gut, Adira ist
Hand
ja
auflegen,
Adira ist aber nicht ein Verein, ne? Das weißt du schon.
Ja, aber dass man durch Handauflegen irgendwen vulkanischer Mindmeld und ähnliches, dass man die verbinden kann, ist ja so ein Star Trek-Ding. Da braucht man keine Technologie für. Trotzdem könnte es ja durchaus sein, dass sie aus diesen Erfahrungen, die sie damals gemacht hat, als Trill, als eigentlich als nicht gewollter Symbiontenträger, als Symbiontenträger widerwillens, dass sie damit noch Probleme hat und irgendwie es dadurch alles wieder gut geht. Oder dass ihre Probleme mit Grey durch diesen Storypoint aufgelöst werden, weil Janal ihr irgendwelche Tipps gibt für die Zukunft. Ja, ihr seid jetzt getrennt, du bist keine richtige Trill mehr und aus diesem Grund musst du jetzt damit klarkommen. Das hätte doch wunderbar, diese Storys hätten ineinander eingreifen können. Und das haben sie einfach nicht. Discovery hat immer wieder das Problem, eigentlich sollte eine B-Story eine A-Story unterstützen, weil letztendlich genau das Gleiche darin vorkommt, nur dass andere Charaktere in einer anderen Position sind. Aber letztendlich sind die meisten Spiegel voneinander. Und das haben wir in letzter Zeit so oft nicht, sondern dass die B-Story gar nichts mit der A-Story zu tun hat und die C-Story nichts mit der A-Story zu tun hat. Und das ist für mich die verpasste Chance, weil diese Persönlichkeitsspaltung, diese Identitätsfindung, die ja ein ganz starkes Ding in der Trill-Geschichte ist, in allen Trill-Geschichten, das haben sie hier einfach nicht mit reingebracht. Und selbst Kalber hat gesagt, oh ja, ich habe immer so Probleme mit Emotionen oder bin ein sehr emotionaler Mensch, deshalb kann ich den jetzt mit reinnehmen. Nö, der hat den einfach aufgenommen und dann ist er wieder weggegangen, ohne dass er irgendwelche persönlichen Konsequenzen da waren. Vielleicht, dass der Klischee darum kämpfen muss, seinen Körper wieder zu bekommen oder irgendwas in der Richtung, das passiert. Nee, die Trill sind eigentlich völlig unwichtig für diese Story, außer dass ein 1000 Jahre alter Trill dazwischen ist.
Also, ich wollte es gerade sagen, ob man auf Trill war oder auf Vulkan oder auf irgendeinem, es ist völlig wurscht, jetzt auch was aus dem Hut zaubern können, völlig irrelevant. Völlig irrelevant. Genau. Und du hast vollkommen recht, wie geil wäre das gewesen, wenn der Janal dann am Ende gesagt hätte, ach nee, eigentlich möchte ich gar nicht mehr hier raus. Ja? Und dann Liebelein gesagt hätte, ach, ich finde es eigentlich hier so, also so ein Mann in mir drin, außer Stamets, ist auch ganz nice. Und dann bleibt er jetzt. Keine Ahnung, irgendwas, whatever.
Ja, und Adira hätte ihm beibringen können, dass Trennung einfach nötig ist, weil sie sich ja gerade auch von Grey getrennt hat.
Ne? Zum Beispiel. Ja, da hätte jeder so seine Trennung gemacht. Oder wir hätten den Janal mitgenommen, damit er ihnen auf der weiteren Reise hilft.
Ja, genau. Dann würde das Loch, was Grey hinterlassen hatte, wieder gefüllt werden.
Sozusagen. Und die Adira hätte dann schön, weil sie dann sagen, ihm helfen könnte, wie sich das anfühlt, wenn man halt so vereinigt ist oder so ein Kram. Ja?
Außerdem, als jemand, der schon 1000 Jahre da unterwegs war, hätte er noch Informationen aus der Vergangenheit mitbringen können. Ah, ich habe ja damals was mit Picard gemacht und so, ne?
Irgendwie sowas. Also man hätte eine ganze Menge machen können. Hat man nicht, aber okay, man hat natürlich dann wieder ein paar Buzzwords fallen lassen, damit auch ein paar Trekkies wieder draußen zufrieden sind. Sie haben Trill gesagt. Juhu, ja, mit den JS-11-Körnchen. Ja, lieben, vielen lieben Dank, Sam Quassel. Wir fragen uns auch, warum wir nicht im Writers Room sind. Ja, also, das fragen wir uns ehrlich gesagt auch. Also hier, Paramount, ne, wir würden für die 6. Staffel, ach, gibt keine 6. Staffel, ach, wie ärgerlich, naja, gut.
Aber uns ja während eurer Live-Show auch gesagt, das sind die interessantesten Diskussionen, die wir haben, also wir doublen down da drauf.
Genau. Gut, es gab noch einen kleinen Zeitplot, den hatte ich gerade eben schon angesprochen, nämlich, dass Captain 007 die Crew kennenlernen will. Ja. Und das war bis auf nervig Tilly, die halt, naja, also Tilly ist halt Worf, ne, die wird halt zufälligerweise immer drauf reingeschrieben, fand ich das zumindest mal, also auch das haben wir schon gesehen, siehe Captain Jellicoe, ja, der auf die Enterprise kommt und erstmal hier den Arsch gibt und so weiter. Und dann muss ihm, wer war denn das? Ich glaube, die Diana muss es ihm sagen, pass mal auf, so kannst du mit der Crew nicht umgehen, sei doch mal ein bisschen netter. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ihm sagt, ihr werdet es wissen im Chat. Also nichts davon ist neu, ne? Aber es war zumindest wenigstens mal okay. Ja. Und es wird sogar noch wichtig in der nächsten Folge. Wer hätte das gedacht? Ja, Sie erinnern sich von einer Folge auf die nächste.
Genau, also eine der losesten Verbindungen, die man damit reinbringen können, da haben sie sich auch wieder clever für gehalten, dass ja, in der Story nehmen wir was mit rein, wo sich die Zuschauer wenigstens nächste Woche noch dran erinnern können.
Ja, genau. Ein nettes kleines Detail waren dann noch, dass auf der Discovery noch aus Flaschen ausgeschenkt wird, und zwar diese Sluggo-Cola. Ja, Schneckenschleim-Cola. Das war also durchaus da nochmal so ein kleiner Gag. Da haben sie ja ab und zu dann schon irgendwie was drin. Ach, was ich den Chat mal fragen wollte, ihr habt ja vielleicht auch ein bisschen Sekundärliteratur oder sonst irgendwas gelesen. Ist eigentlich klar, was für eine Spezies der Rainer ist? Also weiß man das? Ist das irgendwie so ein, keine Ahnung, hat er einfach nur einen Satz heiße Ohren gekriegt in der Grundschule oder ist das, keine Ahnung. Also falls irgendjemand weiß, was das für eine Spezies sein soll, man möge es uns mal mitteilen.
Hatten die das nicht gesagt?
Boah, ich kann mich nicht dran erinnern.
So, wir sind ja schnell. Was hat er für eine Spezies?
Lass mich raten, sie haben sich keine dafür ausgedacht. Ja, das ist wahrscheinlich, sie sind von einem Klasse-M-Planeten, das sind die Moneypennies sind das.
Kelleron.
Aha, okay.
Kelleron,
okay, na gut.
Humanoid Species native to the Alpha Quadrant hatten wir.
Kam die schon mal vor?
DS9. Irgendwann?
Ah, okay, gut. Also, irgendjemand hat sich vorher nochmal DS9 angeguckt, bevor er die Staffel geschrieben hat.
Naja, sie schmeißen ja sowieso ein paar Sachen rein von DS9 und Enterprise und so. Das ist immer wieder dazwischen jetzt kommt in dieser Staffel.
Na gut, okay. Hüpfen wir zur nächsten Folge, ne? Wir haben also jetzt unser Plot, nächstes Plot-Device. Ach so, ja, stimmt. Wir sehen ja dann am Ende noch, das habe ich auch nicht verstanden. Wie kann es Shin Hoti eigentlich schaffen, in diese Hölle reinzukommen? Also, ist es dann der Personal, ach so, die haben doch diese persönlichen Tarn-Dinger oder was?
Also, ja, die haben sich wahrscheinlich irgendwo hingebeamt und sind dann dahin geschlichen.
Ja, und das schafft die Discovery nicht. Die Discovery kommt halt und wird sofort gefragt, ja, was ist deine Lieblingsfarbe, um da ins Heiligste zu kommen, und die kommen einfach so ins Heiligste rein. Don't ask. Okay, gut, alles
klar. Ja, aber ich glaube, die Discovery hat sich ja auch schon angekündigt, deshalb wurden sie direkt aufgehalten. Ah, okay. Ich meine, es war ja ein schöner kleiner Gag, als er das Rätsel aufgestellt hat und sie dann gesagt haben, oh, ist es daher? Keine Ahnung, wir wissen eigentlich auch nicht, worum es geht.
Ja, allerdings. Na gut, hüpfen wir zur nächsten Folge. Die Zeitspinne, auf Englisch Face the Strange, hat man wieder sensationell gut übersetzt. Auf dem Weg zum nächsten Hinweis wird die USS Discovery durch eine geheimnisvolle Waffe sabotiert und Captain Berman, Rayner und Stamets sind die einzigen Besatzungsmitglieder, die das Schiff noch rechtzeitig retten können.
Ja, vor allen Dingen, wieso übersetzt man das? Ich kannte die deutsche Übersetzung nicht. Die Zeitspinne, a time bug. Da geht doch alles von verloren, von dem Witz.
Schon? Ach. Ja.
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 Egal.
Egal, ja. Ich meine, ja, solange da nicht noch eine Plotline, noch eine Sub-Headline drunter kommt, wie jetzt erst recht oder diesmal sind die Spinnen echt oder irgendwie sowas. Ja, ab jetzt wird zurückgeschlagen, ja, oder was man da oder einfach einen neuen englischen Titel macht. Ja, mal gucken. Das Witzige ist, dass, ich greife da mal nächsten vor, die fünfte Folge heißt Mirrors, und da würde mich nicht wundern, wenn wir da wieder ins Mirror Universe gehen, was halt ziemlich össelig ist, weil ich eigentlich jetzt ja schon mehr oder weniger so ein bisschen so eine Mirror-Folge hatte, so ungefähr. Ich meine, auch das, da muss ich ganz ehrlich sagen, bei dieser Folge.
Das war natürlich Zeitspinnennetz der Tolianer.
Sehr, sehr schön, ja. Bei dieser Folge muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich fand die richtig gut. Also, Achtung, in Discovery-Maßstäben gut, ne? So, ja. Warum? Weil es halt eine ganz klassische Trek-Folge war. Also es war halt eine, das wäre eine Folge bei TNG, wird sich nicht mehr großartig dran erinnern, weil es die 10. Timey-Wimey-Folge war. Hier sticht die raus, weil es endlich mal eine klassische Trek-Folge war, die sogar wirklich halbwegs unterhaltsam war, obwohl sie 0,0 Sinn gemacht hat an so vielen Stellen, was bei Zeitsachen natürlich ganz oft so ist, aber ja, wie fandst du sie?
Ich fand sie auch gut. Aber dazu muss ich sagen, dass Discovery Zeitreisegeschichten in den letzten Jahren eigentlich immer ganz gut umgesetzt hat. In der letzten Staffel hatten wir ja auch die eine Folge. Wer war da nochmal zurückgereist? War das Discovery? Ach nee, das war Strange New Worlds. Entschuldigung, ich hab's wieder verwechselt. Es war Strange New Worlds. Das war ja auch eine Zeit. Aber Star Trek macht einfach Zeitreisegeschichten gut. Aber die hier war schon eine starke Anlehnung an All Good Things, das TNG-Finale.
Ja, und oder die andere Folge, ich glaube, da ist doch, glaube ich, Beverly ist auch mal in so einer Zeitschleife oder sowas gefangen. Dann ist die Enterprise als Ganzes mal in so einem Zeitding gefangen. Also es ist jetzt, weiß Gott, nichts Neues.
Aber naja, ich meine vor allen Dingen dieses Rumspringen nach vorne, hinten. Ist nicht so wie das Finale auf Deutsch so gestern, heute, morgen oder so genannt und nicht All Good Things in TNG.
Ja, und im Chat wird geschrieben, eher an Shattered beziehungsweise zersplittertes Voyager. Ist das nicht die mit, es ist nicht Michael Ironside, aber er sieht aus wie Michael Ironside. diese eine Folge mit diesem bisschen Zeitraumschiff, ich erinnere mich, ja, genau. Dann auch die Matt-Folge, also es gibt einfach eine Menge Star Trek-Folgen, weil bei TOS gibt's auch so Dinge, also das war halt jetzt nichts Neues. Fangen wir mal ein bisschen früher an, auch hier wieder, die völlig sinnfreie Texteinblendung, 15 hours ago. Und wir sehen also Doll und Moll und Dur, wie sie einen Deal abschließen wollen. Und dieser Deal an sich, der macht für mich irgendwie schon keinen Sinn. Also, wir haben jetzt gelernt in dieser Staffel, und das ist halt so das Problem mit Discovery, sie halten sich nicht an ihre eigenen Regeln, die sie für diese Welt aufgebaut haben. Und du musst dich halt, damit eine Serien- und eine Filmwelt funktioniert, musst du dem Zuschauer auch irgendwann mal Konstanten geben, die funktionieren. Also wenn sie mir schon sagen, in den ersten zwei Staffeln, dass Latinum nichts mehr wert ist und der Lithium jetzt der heiße Scheiß ist, ja. Mhm. Aber jetzt bezahlen sie wieder in Latinum. Ja, was denn jetzt? Kinders, entscheidet euch mal, ja. Und dann bin ich inzwischen, ich hatte ja noch gesagt, naja, ob dann nicht Doll und Moll und Dur vielleicht doch noch irgendwie so die Seiten wechseln. Allerdings so skrupellos und brutal, wie die diesen Schwarzhändler da um die Ecke bringen mit diesem Kontaktgift. Also, da war ich schon ein bisschen platt, ne? Ich dachte eigentlich so, komm, die wären noch ein bisschen nett und sympathisch, aber ich glaube, das sind die dann, ne?
Ja, hat so ein Bonnie und Clyde-Vibe, wir gegen die Welt. Wir gegen das Universum, gegen den Alpha-Quadranten, so ungefähr. Wir müssen mal schauen, was am Ende dabei rauskommt. Aber ja, mich hat es nicht ganz überrascht. Sie wurden ja die meiste Zeit genauso dargestellt. Und hier hat es jetzt einen kleinen Ansatz für einen Beweggrund mit reingebracht. Ich fand aber auch diese Einblendung 14 Stunden früher. Dafür musste man die beiden Folgen wirklich back-to-back schauen, damit es Sinn gemacht hat. Es hat im Kontext dieser Episode keinen Sinn gemacht, dass die genau das eingeblendet haben.
Ja, vor allem, weil sie dann 10 Minuten später halt Today einsenden, als wir dann diese, ja, sehr subtile Zeitspinne dann sehen, ja. Ich meine, immerhin, das Ding kann sich wohl irgendwie tarnen und in Moleküle auflösen und also es kann halt alles, ist okay, mein Gott, ist ein Future Device, whatever, ja. Und ich fand auch diese grundsätzliche Idee eigentlich gar nicht so schlecht, also praktisch, du setzt deine Feinde damit außer Gefecht, dass du ihnen so ein Ding an den Hals hetzt.
Ich liebe ja weiter den temporalen Kalten Krieg aus Enterprise und ich finde es schön, dass er hier wenigstens nochmal erwähnt wurde und dass genau solche Elemente in diesem Krieg eingesetzt worden sind, solche Tools. Das fand ich auch ganz nett und dass, ich meine, dass die Discovery sie nicht kennt, aber der Rayner sie kennt, dafür, das passt. Hat der Rayner es rausgesagt? Hat er gesagt, dass es ein Time-Bug ist? Kann ich mich gerade nicht mehr ganz erinnern.
Doch, ja, ich glaube, er wusste das.
Ja. Genau. Aber dann hilft es ja wenigstens einmal, dass jemand aus dem 32. Jahrhundert ist und die Geschichte kennt.
Ja, ich meine, immerhin darf er auch mal was wissen, nachdem er ja dann keine 5 Minuten in der Sendung erstmal von Michael Burnham, von der Bishaela wieder zusammengeschissen wird. Ja, böse Zungen, so wurde es auch schon im Chat geschrieben, würden jetzt behaupten, da macht sich wieder, werden wieder die Männer als Idioten dargestellt. Ich habe es in dem Moment jetzt auch nicht so empfunden, aber es ist natürlich auch so ein Ding bei New Trek, dass es halt immer so einen unsympathischen Captain gibt. Mhm. Ja, wie hieß der bei Picard in der letzten Staffel, der dann auch nochmal die Kurve gekriegt hat? Was ich meine. Und das ist irgendwie so ein Ding, da kommt erstmal Shaw, danke Captain Shaw, da kommt dann auch erstmal so ein Unsympath daher und der muss dann erstmal so ein bisschen von unseren Helden zurechtgestutzt werden. Ja, okay. Ich habe mich nur so gefragt, ob der überhaupt jemals Captain geworden wäre mit so einem Führungsstil. Ich glaube nicht.
Ja, hat sich ja ein bisschen erklärt. Es war ja eine andere Zeit während des Burns.
Ja.
Die mussten ja anders drauf sein und deshalb ist es eher so jemand, der kommt noch aus Kriegszeiten und die Discovery kommt aus Friedenszeiten und deshalb sind die grundverschieden in dem Ansatz, wie die ein Schiff führen.
Kleiner Hinweis, aber, ja. Aber?
Das ist einer der großen Punkte, die sie ihnen als Neuling hier lernen lassen, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn die Crew menschlich miteinander umgeht. Andererseits muss ich dazu sagen, dass die Crew der Discovery auch mal von ihm mehr lernen könnte.
Mhm, nämlich bei Professionalität.
Genau, Professionalität, weil wirkliche Disziplin haben sie ja nicht. Nee. Die folgen ja dem Vorbild von Michael und sind quasi begehren ja gegen alles auf. Das hat sie jetzt durch die Zeit gebracht und es hat sie jetzt durch vieles gerettet. Und ihre Geschichte hat es bewiesen, dass sie irgendwie damit richtig liegen. Aber man könnte ihn doch mal so ein bisschen wirklich als Gegenpol mit reinbringen, dass sie von ihm lernen und so in eine etwas andere Richtung tendieren, damit man aller Kompromiss aufeinander zugeht. Aber hier ist es ja mehr so, er lernt von der Crew und die Crew lernt nicht von ihm.
Mhm. Ja. So sieht's aus. Ja, gut, dann kriegt er also erstmal seinen Einlauf verpasst. Aber ich glaube, er sagt so, glaube ich, sogar, dass diese Kuh so unprofessionell ist, irgendwas erwähnt hat. Dann habe ich gedacht so, ja, du hast vollkommen recht. Endlich sagt's mal einer, ja. Du hast vollkommen recht. Das ist ein disziplinloser Haufen. Naja, gut, okay. Dann passieren natürlich eine Menge Drehbuchzufälle, dass die genau in dem Moment beamen, als die Zeitspinne dann zum ersten Mal ihre Untaten macht, nämlich dass das Schiff dann sozusagen random einfach irgendwie von Schauplatz zu Schauplatz hüpft. Und das war zumindest mal, ja, ganz nett. Also ich meine, dass man dann so irgendwie nochmal, auch bei New Trek so ein Ding, dass Schiffe jetzt auf der Erde gebaut werden. Glaube ich immer noch nicht, dass das Sinn macht. Also bei
die Discovery war ja ein Geheimprojekt.
Ja, und deswegen bauen sie in plain sight direkt neben der Golden Gate Bridge. Das ist ja ein mega Geheimprojekt.
Ja, ja. Also völlig recht. Völlig
recht. Das ist ja mega geheim gewesen.
Dafür haben wir eine nette Memberberry da drin, die zeigt, ja, einerseits hast du den Elfenbeinturm, der überhaupt kein Charisma hat, und andererseits bist du auf der guten alten Erde, wo wenigstens noch den blauen Himmel sehen kannst.
Ja, ganz genau. Na gut, also sie springen dann so zu verschiedenen Dingen, und bei einer Sache dachte ich mir, ach, guck mal, sie werfen uns mal wieder den Kalypso-Brocken hin.
Mhm. Ja, nicht ganz, aber eine Anspielung
darauf. Genau, eine Anspielung drauf. Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, also in dieser, dann sind sie in der Zukunft und alles ist mal wieder kaputt. So, Föderation ist kaputt. Und die Breen haben dieses Device dann bekommen. So, also warum? Also wieso haben die das gekriegt? Der Meistbietende, hat die Föderation nicht genug Kohle? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, also für das wichtigste Doomsday-Device, ja, sollte man eigentlich so viel zusammenraffen, wie nur irgendwie geht, und fertig. Also, wie kann es sein, dass die Breen da am meisten geboten haben? Also,
ja, dafür ist gerade die Mystery Box noch zu sehr Mystery Box, weil wir einfach noch zu wenig wissen, warum Moll und Dur das an die Breen abgeben würden und was sie damit bezwecken. Also, was deren Vorteil wäre, denen dieses Device zu geben.
Der Alpha schreibt im Chat, nur der Antrieb war geheim, nicht das Schiff. Okay.
Ja.
Gut.
Von mir aus. Okay. Macht Sinn.
Aber das, weißt du, das Schlimme ist halt, wären das 10, 12 Folgen, wäre ich ja noch gar nicht besorgt. Aber hier haben wir jetzt mal wieder Halbzeit. Mehr oder weniger, noch nicht ganz. Und wir haben halt einfach aus 5 Staffeln jetzt lernen müssen, so eine Nummer wird halt immer 20 Minuten vor Schluss aufgelöst.
Ja. Wird hier auch genauso wieder
natürlich
sein.
Natürlich wird es hier genauso sein. Exakt. Ja, wird hier auch so wieder so sein. Und ja, also von daher, ja gut, man springt dann.
Aber ja, was uns diese Folge gezeigt hat, du wolltest jetzt in der Story vorangehen.
Ja, aber mach ich ruhig.
Genau, mach auch mein Ding gewesen. Was uns diese Folge gezeigt hat, wie vergleichsweise weit Discovery doch in diesen 5 Staffeln gekommen ist, dass die Show nicht mehr unbedingt die Show vom Anfang war. Und das zeigt sie an ihrem Hauptcharakter Michael Burnham, der dann auf dem alten Season 1 Michael Burnham trifft.
Ja, ich möchte aber noch was anderes raus. Was uns Discovery vor allem zeigt, ist, dass der Humor mit meinem überhaupt nicht kompatibel ist. Denn was ich bei der Folge 3 noch vergessen habe, sie haben es tatsächlich geschafft, den On-Free-Gag zu versauen. Ja, wie kann man den On-Free-Gag versauen? Also man guckt sich halt Lethal Weapon an und dann spielt man das von mir aus 1:1 nach. Okay. Oder man macht das Cleverste, man lässt es weg, weil es ist nämlich nicht lustig. Ja, es ist bei Lethal Weapon lustig, weil Murto und Rix einfach da eine Chemie haben, die Buck und Michaela nicht mal ansatzweise haben. Und deswegen ist es lustig. Bei 2 Barry Sues ist es nicht lustig. Da ist es nur platt. Ja? Wer die Referenz erkennt, schreibt es in den Chat. Und der zweite cringe Gag war dann jetzt in dieser Folge. Und da frage ich mich ernsthaft, ist denen bewusst, dass der Typ aussieht wie Daniel Craig? Und haben sie deswegen diesen Vespa-Martini-Gag reingebracht?
Muss ja fast schon.
Muss eigentlich schon, oder?
Ja. Ich meine, der Sven hat Samstag noch gesagt und ich wusste nicht, weil ich es in der Deutschen nicht schaue, dass er auch die Synchronstimme von Daniel
genau,
Craig
hat. Genau, das heißt, im Deutschen ist es noch mehr Daniel Craig und noch mehr ja. 007. Ja.
Ja.
Und dann fragt ihn die, ob er Martini will. Na gut, okay. Also das waren so zwei Gags, die einfach so, ich weiß.
Da wir haben ein bisschen Tig Notaro wieder dabei gehabt, die muss ja auch mal ein bisschen was zu tun haben.
Ja, genau, Mr. Twitch, ich erkenn's und war schockiert, als sie den Gag gebracht haben, ja. Ich auch, ich saß auch wirklich davor so, nee, ihr habt jetzt echt nicht den auf 3 Gag gebracht, ihr habt den sogar versaut. Das ist wirklich, ich meine, ich weiß, es ist, ja, ich möchte auch wirklich niemandem zu nahe treten. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die dann im Maritimsaal auf der FedCon in Bonn sitzen und sich beömmeln bei dem Gag. Hey, fair enough, deswegen, alles gut, das ist einfach nicht mein Humor. Ja, lassen wir es einfach dabei. Es ist nicht mein Humor. Ich habe erst gar nicht gerafft, dass der Stamets gar nicht springt, sondern dass das immer der gleiche, also das sind ja immer die gleichen, aber der springt gar nicht, der ist immer nur da. Weil ich hatte nämlich dann schon so geschaut, wieso hat der immer die gleiche Uniform an? Aber, ja, okay, der springt ja irgendwie nicht. Okay, gut.
Ich meine, ist ein Vorteil, dann müsste er bei jeglicher Zeitreise-Story ja immer der Odd Man Out sein, der dann irgendwie dabei ist und wo man, ist ganz, könnte man clever schreiben, könnte man sagen, haben wir noch mindestens 3 Zeitreisegeschichten bei Discovery und immer ist die Konstante Stamets, weil er sich an alles erinnern kann.
Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Im Chat wird noch geschrieben, ja, und das ist mir auch aufgefallen, ich habe nie, da müsste ich mal bei den Kollegen von Trek am Dienstag mir mal die Folge reinziehen, ich fand immer, wobei ich jetzt nie die allererste Folge Mission Farpoint und All Good Things wirklich mal so direkt hintereinander geguckt habe, ja. Aber in meiner Erinnerung war All Good Things immer, also die letzte Folge von TNG, wo sie ja auch nochmal sozusagen zur ersten Folge TNG zurückgehen, da war ich immer überrascht, wie gut die ganzen Charakter wieder hingekriegt haben. Aber wie gesagt, in der Erinnerung, ich habe es nie back-to-back geguckt, ne? Aber so Tasha und so mit den alten Uniformen und auch der Riker etc. Der Riker ist ja auch kräftig fülliger geworden, ja? Aber dann hat man das wirklich so hingekriegt, dass man es echt nicht wirklich so gemerkt hat. Ja?
Es schaffen nicht alle Serien.
Offensichtlich
auch hier
nicht.
Star Trek,
offensichtlich
Daniel
nicht.
Jackson ja? Mit ganz schlechten Perücken in den späteren Staffeln, wenn er immer wieder in seine alte Rolle zurück musste.
Ja, und hier muss man halt auch ganz ehrlich sagen, Mary Wiseman, ich meine, ey, ja, ich habe auch zugelegt, jeder legt oder nimmt mal ab und zu, aber ach, dann filmt sie doch irgendwie so, dass sie halt, dass es halt nicht auffällt. Oder am besten ist, lasst sie einfach weg, wir brauchen sie eh nicht mehr. Also, dafür fand ich es halt schön, dass Ariam mal wieder einen kleinen Auftritt hatte. Mhm. Und es hat mir wieder gezeigt, was es für ein toller Charakter gewesen wäre.
Also ich fand das bei Tilly jetzt nicht so dramatisch, dadurch, dass sie jetzt die Haare ein bisschen anders gemacht haben, dass sie wirkte nicht ganz so füllig. Aber das war jetzt so ein Ding, was mich nicht groß gestört hat. Ich musste mich bei Ariam fragen, sah sie wirklich genauso aus wie früher? Weil ich hatte sie so ein bisschen anders in Erinnerung. Aber in der Tat haben sie das Make-up dann doch sehr nah oder fast genauso wie damals hinbekommen.
Also, das will ich jetzt nicht sagen, ob sie jetzt exakt genauso an war, außer...
Ich habe mir nochmal alte Fotos angeschaut.
Okay, gut, okay.
Das passt einigermaßen.
Ja. Im Chat wird gefragt, der Alpha fragt, hat jemand verstanden, warum sie, also warum Ariel Michaela glaubt? Nee, habe ich auch nicht verstanden.
Doch.
Naja,
doch, also sie haben es ein bisschen rumgeschrieben. Sie war ja der, alle anderen haben Michael nicht unbedingt geglaubt. Das könnte ja auch irgendwer einfach so erzählen. Aber sie war der ausschlaggebende Punkt. Weil Michael hat über alle anderen so ein bisschen Wissen geteilt, was eher oberflächlich war. Mhm. Also sie hat nicht unbedingt zu verstehen gegeben, dass sie sie kennt, sondern dass sie nur ihre Hintergründe, ihre Backstories kennt. Und Ariam als einzige hat sie in eine Position gebracht, weil alle anderen das bei Ariam nicht einschätzen würden, dass sie sich selber opfert. Hat Michael gesagt, du würdest dich opfern, du würdest dich für dieses Team opfern und du opferst dich auch später für das Team. Und das glauben ihr alle nicht, weil sie nicht denken, dass Ariam das machen würde. Und weil Ariam selber weiß, dass sie diese Crew so sehr liebt, dass sie sich opfern würde, ist das quasi gleichzeitig ein Beweis dafür, dass sie sie mehr kennt als alle anderen und auch ihr Innerstes kennt. Und deshalb ist das ein Beweis dafür, dass sie eine Nähe, eine engere Connection haben und dass sie die echte Michael ist.
Okay. Hast du da eine halbe Stunde drüber philosophiert oder war dir das sofort beim Gucken klar?
War mir relativ schnell beim Gucken klar.
Okay, nee, da ging es mir ehrlich gesagt so wie ein bisschen mit dem Chat, wo ich gedacht habe, okay, die zwei Sätze reichen jetzt. Ja, okay, gut, aber da hast du natürlich recht. Das passt schon soweit. Und den gleichen Trick hat ja dann der Rainer auch drauf, weil er ja dann sozusagen eben schon ein bisschen beim, wie heißt jetzt der eine Typ wieder, ist ja wurscht, der mit der Enterprise in den schönen Formen, der sagt, ah, sie mögen doch Raumschiffe. Ah ja, stimmt, ah ja, jetzt wo sie es sagen mag, ja, ja, dann helfe ich ihnen.
Das fand ich sehr, also man hat ihn versucht, in eine Rolle reinzubekommen. Ja, genau, diesen Trick haben sie genau gleich nochmal bei Rainer versucht, aber genau. Den habe ich dann nicht abgekauft in dem Fall, weil er auch einfach nicht plötzlich so nahbar ist, wie er hätte sein müssen, um jemanden da zu überzeugen. Ja, diese Serie basiert sehr stark auf emotionaler Intelligenz und nicht klassischer Intelligenz, und das ist ja auch der ganze Plotpoint bei Discovery, dass sie emotional intelligent agieren und nicht durch Logik andere überzeugen, sondern durch Emotionalität. Und dafür ist er aber als Charakter in diesen 4 Folgen noch nicht genug gewachsen.
Ja, da ist vielleicht was dran, dass sie wirklich da, aber würde ich dann doch vielleicht nochmal ganz gerne einen Klingonenkrieg sehen, wo einfach die ganze Crew in Tränen ausbricht und die Klingonen dann sagen, ah ja, okay, komm. Hast recht. Das ist jetzt unehrenvoll, gegen die zu kämpfen, gegen die Heulsusen. Komm, wir sagen den Krieg wieder ab. Wir lassen es bleiben. Na. Na gut, also ich meine, wir können jetzt noch. Ist es symbolhaft, dass Ed Michaela aus der Zukunft gegen Ed Michaela aus der Vergangenheit gewinnt? Wollen uns die Macher damit etwas sagen?
Es ist symbolhaft, dass sie nicht miteinander diskutieren, sondern direkt miteinander kämpfen.
Ja, und nicht mal Michaela kann den Quatsch glauben, dass eine Meuterin Captain wird. Also von daher, ja, da dachte ich mir auch so, ja, richtig, es geht ihr also genauso wie dem Zuschauer. Der hat es nämlich ehrlich gesagt auch bis heute nicht geglaubt, aber gut, okay.
Ja, also ich muss der Serie da doch recht geben. Michael hat sich weiterentwickelt. Sie hat sich vielleicht nicht zu seinem absolut sympathischen Charakter weiterentwickelt, aber sie hat sich im Gegensatz zu dem Staffel 1 Michael Burnham, zu der Staffel 1 Michael Burnham, ist sie nicht mehr so stur und starr und dickköpfig. Sie ist noch dickköpfig auf ihre ganz eigene Art und Weise, aber in dem Moment, wo sie sie dann zum Captain gemacht haben, haben sie ein wenig mehr Weisheit und Besonnenheit in diesen Charakter reingeschrieben, und diesen starken Unterschied merkt man jetzt hier zu Staffel 5 und zu Staffel 1 im Vergleich.
Der Alpha fragt im Chat, aber so aggressiv war die Michaela doch nie, auch nicht in der Staffel 1. Ich habe mich auch gefragt, warum würde Michaela auf Michaela losgehen? Würden sie nicht eher zusammen irgendwie das schwierigste Sudoku der Welt lösen und gucken, wer schneller ist?
Vielleicht haben sie so ein bisschen Mirror Michael noch mit reingenommen.
Aber das wird ja wahrscheinlich dann die nächste Folge sein. Na gut, also wie es halt eben so ist, man findet dann irgendein Technobubble und schafft es dann, die Zeitspinne zu finden, zu deaktivieren. Dann gibt's noch ein bisschen Drama um die rechte Hand von Rainer. Aber kann ja Liebelein in der Krankenstation wieder fixen. Und dann ist die Folge ehrlich gesagt auch schon vorbei. Man kommt dann 6 Stunden später raus. Im Chat wurde noch gefragt, hätten sie eigentlich nicht zur Stunde 0, also praktisch an der gleichen Zeit wieder rauskommen müssen. Keine Ahnung, da darfst du gerne drüber philosophieren, Sam Quassel. Have fun, wenn du da eine Lösung hast, info@nerdizismus.de, ja, schreib's uns.
Nee, ja. Es ist ja so ein bisschen wie diese, was war das denn nochmal, wann? War, glaube ich, auch wieder Stargate, als sie in diesem Loop mit dem schwarzen Loch festgehangen haben und quasi dieser Teil des Universums, der Galaxie, abgeschnitten war und dann in der Zeit 3 Tage von allen weg war oder 3 Wochen keinen Kontakt hatte und die anderen versucht haben, mit denen Kontakt aufzunehmen. Das ist wahrscheinlich hier das gleiche Prinzip. Die sind in so einer Bubble, in so einer Time-Loop-Bubble drin, und auch nur deshalb könnte man ja auch den Blick in die Zukunft wagen, wo Zora als Schiff gesagt hat, wir haben euch erst nach so und so viel Zeit aus dieser Zeitbubble rausbekommen. Und sie waren jetzt einfach schnell genug, dass nur am Ende 6 Stunden dafür vergangen sind.
Ja, lieber Mr. Stocky, man hätte natürlich auch über Calypso was sagen können, aber nein. Denn Calypso wird kein Terror mehr sein. Ja, das kommt nicht mehr. Das war das letzte Mal, dass da so... Oder es ist von mir aus noch... Calypso ist, wenn sie zumindest das Ende, also praktisch das Ende von Discovery, die letzte Szene, letzte Einstellung, sowas, ist dann der Hinweis und warum die Calypso oder warum das Schiff halt dann 1000 Jahre einfach so in der Ecke rumlag. Mhm. Also das ist dann, aber ich tippe ehrlich gesagt darum, das kommt nicht mehr. Man könnte natürlich auch fragen, warum der Rayner direkt mit der Hand da reingreift und dieses komische Device nicht irgendwie auf einen Stock, auf einen Besenstiel
drauf. Der Stock würde ja direkt zerfallen oder der wäre.
Die Hand zerfällt dann nicht direkt oder was? Ja, offensichtlich ja nicht. Okay, egal. Ja, okay, gut, also würde direkt zerfallen. Sei es drum. So, also was mich aber viel, wie gesagt, ich habe die Folge sogar unterhaltsam gefunden. Bei allem Quatsch, weil es mal wieder zumindest eine, ich bin ja schon dankbar für klassisches Trek. Mhm. Und von daher war das einfach richtig klassisches Trek. Es war, weiß Gott, nichts Innovatives, haben wir alle schon 10.000 Mal gesehen, aber es ist ja besser als nichts. Nur, nochmal, ich gucke auf die Folgenzahl und wir haben jetzt die 4. Folge rum und es ist halt einfach nichts passiert. Es hat den Plot nicht weitergebracht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was soll das dann? Denn ich glaube nicht, dass diese Folge jetzt besonders günstig gewesen ist in der Produktion. Also es ist jetzt keine Bottle-Episode, die man aus Geldmangel nochmal dazwischen schiebt, um die Scheiße irgendwie lang zu ziehen, um auf die seine
Folge zu kommen. So ein bisschen schon. Ein bisschen Bottle-Episode-Charakter haben sie schon.
Ja,
weil also sie letztendlich ja nur Redressing der Discovery machen mussten mit ein paar Effekten drauf.
Ja, aber war die jetzt so viel günstiger als alle anderen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Sie haben keine Weltraumszenen gehabt. Ja, gut, am Ende, okay, wo stimmt, die irgendwie im Weltraum rumgehüpft sind. Sie waren auf keinem Planeten unterwegs. Außer vielleicht am Anfang in der Szene. Aber die haben sie vielleicht für im Budget einer anderen Folge gedreht.
Okay, hast recht, ja. Okay. Ja, vielleicht war sie doch günstiger. Ja, okay. Ja.
Was man aber hier sagen kann, auf deinen Hinweis, ja, wir haben in den letzten 2 Episoden passiert alles Wichtige, kann man ja fast schon so ein bisschen aus den Episodentiteln rauslesen. Weil Labyrinth klingt so, die müssen durch Labyrinth, um ans Ziel zu kommen, Minotaurus finden in der Richtung. Und dann kommt Lagrange Point, wo die große Bedrohung aufgebaut wird mit einem riesen Cliffhanger. Und dann Life Itself, wo es aufgelöst wird. Und am Ende haben sie noch ein bisschen Kumbaya alle zusammen.
Genau, richtig. Und dazwischen haben wir nächste Woche noch eine Mirror-Folge. Mhm. Weil einmal Mirror Universe brauchen wir noch. Na gut. Okay, also wie gesagt, es war jetzt kein völliger Quatsch. Also ich habe, weiß Gott, schon schlimmer da gesessen. Ich bin halt auch schon ein bisschen abgestumpft bei dem ganzen Kram, ne? Man könnte sich 1000 Sachen fragen. Zum Beispiel, was macht eigentlich der Rest der Föderation, während es anscheinend wieder mal um alles geht? Anscheinend nix, ja. Sondern überlegen sich, wem sie eine neue Sternbasis spendieren und so weiter. Also sonderlich viel Alarm scheint ja nicht zu sein. Aber okay, gut, muss natürlich jeder selber wissen. Ne? Aber
wir haben einfach kein gutes Worldbuilding in dieser Serie. Das muss man dazu sagen. Es gäbe ja so viel Potenzial einfach im 32. Jahrhundert, weil wir ja fast noch nichts kennen.
Ja.
Vielleicht macht die Academy-Serie so ein bisschen daraus, was aber... Da braucht man das richtige Team für.
Absolut. Absolut. Naja, also ich würde mal sagen, zu diesen 2 Folgen ist alles gesagt. In 14 Tagen geht's dann hier wieder weiter. Also ich kann euch wärmstens nur empfehlen, hört mal bei Free Body Problem rein, was der Michael mit dem Reinhard Prahl gemacht hat. Das war wirklich eine ganz famose Folge und die Serie... Die kann man so schön wegbingen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe die so am Wochenende, 2, 3 Tagen habe ich so die so durchgezogen, immer so 2 Folgen abends. Hat wirklich Spaß gemacht. ist sicherlich auch etwas, wo es viel noch ein bisschen zu bekritteln gibt. Zum Beispiel die CGI-Effekte fand ich nur, weiß Gott, für so ein Budget irgendwie sehr, sehr grottig. Aber, wenn halt der Rest stimmt und ich mich gut unterhalten fühle, dann kann ich über sowas dann auch viel einfacher hinwegstehen, als wenn der Rest halt schon Quatsch ist, ne? Von daher schaut euch da mal rein. Und natürlich auch Fallout. Und zu Fallout werden wir dann noch was mit dem Andreas machen im Rahmen von Dead Nerds Talking, wenn du dann mal fertig bist damit.
Wir sind in der letzten Folge, deshalb können wir gerne machen. Wir werden die nächste Folge Discovery wahrscheinlich den nächsten Livestream, lass uns den entweder nächste Woche nochmal einen machen und dann in 2 Wochen, weil in 2 Wochen bin ich auf Mallorca, da ja, und? Bin ich nicht verfügbar für einen Stream.
Wieso? Hast du kein Internet?
Ich werde abends auf dem Balkon sitzen und das Meer genießen.
Ja, das ist doch der perfekte Ort zum Streamen, hallo?
Ja, also, da will mir meine Frau was anderes sagen.
Ich habe aus Schottland aus der Hotellobby rausgestreamt für dich, ja. Also ein bisschen mehr Einsatz hier. Ja, na gut, wir finden auf jeden Fall. Wir hatten was du meinst, ist, wir hatten den nächsten Livestream für in 14 Tagen angesetzt und dann müssen wir mal gucken, dass wir dann einen Rhythmus finden, ganz genau. Aber euch wird's auf jeden Fall nicht langweilig werden. Von daher kommt von uns noch eine ganze Menge Content. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal, merkt euch den 18.5. Rabbit Hole Theater in Essen. Da könnt ihr dann bei der Live-Show dabei sein mit dem Quitschke Chris von Last Geek Tonight und uns. Da ist zu Gast Douglas Stahl. Das wird ein großer Spaß. Und die Folge mit dem Papa Basti kommt auch demnächst als Video und dann sicherlich auch als Podcast. Aber live ist einfach lustiger und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr dann da vorbeischaut. So.
Ihr werdet sehr viel lachen dabei.
Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Schickt uns eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht an die 015259647709. Schreibt uns eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder holt euch doch vielleicht noch eine von den schönen Tracknerds-Tassen. Die kriegt ihr unter nerdizismus.de/shop. Das freut uns natürlich auch. So, in diesem Sinne, vielen Dank an den Chat da draußen. Danke, dass ihr geduldig wart, auch wenn es ein bisschen später wurde. Vielen Dank, dass ihr noch eingeschaltet habt. Und Michael, dir auch wieder vielen Dank. Und dann bis die Tage. Deswegen will ich mal sagen, macht den Flirt da draußen. Tschüss.
Ja.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.